Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt Clinch zwischen ARD und ZDF. Dreh- und Angelpunkt sind dafür die Tagesthemen, die freitags verlängert werden sollen und dann mit dem Heute-Journal beim ZDF kollidieren. Der Chefredakteur vom Ersten erklärt uns gleich mehr dazu. Außerdem gehen wir heute der Frage nach, ob Anwälte auf ihren eigenen YouTube-Kanälen zu aktuellen Verfahren berichten dürfen. Erst gestern haben wir uns hier in Medias Res die Berichterstattung über das Attentat in Hanau genauer angesehen. Das ist unser Job, als Medienmagazin einen kritischen Blick auf das aktuelle Mediengeschehen zu werfen. Sie als Leser oder Hörerin haben natürlich auch die Möglichkeit, sich zu beschweren, wenn Ihnen in der Berichterstattung etwas auffällt, das Ihnen nicht geheuer vorkommt. Und zwar beim Presserat. Das ist die freiwillige Selbstkontrolle der Printmedien. 1956 wurde er gegründet als Gegenentwurf zu einer staatlichen Kontrolle der Zeitungen. Der ethische Leitfaden ist der sogenannte Pressekodex. Dort ist beispielsweise die journalistische Sorgfaltspflicht festgeschrieben. Seit Anfang dieses Monats hat Roman Portak die Geschäftsführung des Presserats übernommen. Und mit ihm bin ich jetzt in Berlin verbunden. Grüße, Herr Portak.
Ich grüße Sie, Frau Köster.
Auf Ihrer Website sind noch die Fotos aus dieser Gründungsphase. Da sieht man Zigarre rauchende Herren, die in Ledersesseln zusammensitzen und wahrscheinlich sehr wichtige Dinge besprechen. Diese Zeiten sind natürlich lange vorbei. Welchen frischen Wind wollen Sie jetzt in den Presserat bringen?
Das Foto, das Sie ansprechen, ist mir wohl bekannt. Es ist ein Treffen der Presseratsmitglieder mit Bundespräsident Lübcke. Der Presserat ist eine ziemlich alte Institution. Es gibt ihn seit 1956. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er sehr modern ist. Beispielsweise findet die Beschwerdearbeit vollständig digitalisiert statt. Und auch in den Beschwerdeausschüssen, die über die Leserbeschwerden entscheiden, sind sowohl junge Kolleginnen und Kollegen als auch erfahrene. Trotzdem möchte ich frischen Wind in den Presserat bringen, und zwar vor allem dadurch, dass er in der Branche und in der Öffentlichkeit noch bekannter wird und seine Arbeit noch besser machen kann dadurch.
Ich habe eben die Hanau-Berichterstattung angesprochen. Da wurde ja beispielsweise kritisiert, dass viele Medien von einem fremdenfeindlichen Anschlag gesprochen haben, anstatt von einem rassistischen. Das wandelte sich dann im Laufe der Zeit. Wie sahen denn in diesem Fall die Beschwerdelage bei Ihnen aus?
Wir haben zu dem Attentat von Hanau Beschwerden bekommen. Die Fallzahl ist nicht besonders groß. Es sind 8 Beschwerden der Zeit, die regionale und überregionale Online-Medien betreffen. Zum Gegenstand der Beschwerden kann ich sagen, dass es zum einen um die identifizierende Darstellung von Opfern des Anschlags ging, aber auch um die Darstellung von Polizeibeamten. Der Pressekodex schreibt bei der Berichterstattung über Opfer von Straftaten einen hohen Schutz von deren Identität vor. In einer weiteren Beschwerde ging es um einen Beitrag, in dem kurz nach der Tat spekuliert wurde über deren Hintergründe. Die Tat wurde in den Bereich von organisierter Kriminalität gerückt. Auch das hat eine Beschwerde ausgelöst. Der größte Teil der Leserbeschwerden betraf aber die Frage, ob die Medien Passagen aus dem Manifest und aus dem Video des Täters wiedergeben durften. Der Pressekodex schreibt vor, dass sich Medien nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen lassen. Und zahlreiche Leser waren der Auffassung, dass durch das Einbinden von Material, das vom Täter stammt, ein Verstoß gegen diese Richtlinie vorliegt.
Haben Sie denn schon auf dem Schirm, wer dabei sein könnte, um eine Rüge zu bekommen? Denn das ist ja Ihr Sanktionierungsinstrument.
Darüber entscheiden die Beschwerdeausschüsse. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es schon Spruchpraxis zu der Frage gibt, wie Medien umgehen mit Material, das von Tätern, von Attentätern stammt. Wir haben, unsere Beschwerdeausschüsse haben zu tun gehabt mit der Berichterstattung über die Attentate von Christchurch und Halle. Dort waren Passagen aus Videos der Täter übernommen und kommentiert durch Medien veröffentlicht worden. Der zuständige Beschwerdeausschuss kam zu der Entscheidung, dass sich die betreffenden Medien damit zum Werkzeug des Täters gemacht haben und dass sie vorrangig Sensationsinteressen bedienen, dass also ein Verstoß gegen den Pressekodex vorlag. Und der Ausschuss hat auch davor gewarnt, dass eine solche Berichterstattung, die den Täter und dessen Gedankenwelt ins Zentrum stellt, die der Dramaturgie eines solchen Videos folgt, das live bei der Tat, Begehung gestreamt wurde, dass das die Gefahr von Nachahmungstaten erzeugt.
Herr Potak, jetzt sprechen Sie ja auch regelmäßig Rügen aus. Wir berichten da auch immer mal wieder drüber. Der Bauer Verlag weigert sich aber seit einiger Zeit komplett, Rügen abzudrucken. Sind Ihnen da die Hände gebunden?
Der Presserat deckt ungefähr 80-90% der Branche ab. Der überwiegende Teil bekennt sich zum Pressekodex, zu den presseethischen Grundsätzen, die dort niedergelegt sind. Es sind Verlage und Redaktionen, die sich zur Einhaltung des Pressekodex freiwillig verpflichtet haben. Die geben eine Selbstverpflichtungserklärung ab. Und sie dokumentieren damit auch, dass sie ein journalistisches Qualitätsprodukt herstellen. Einzelne Verlage gibt es, da haben Sie recht, die keine solche Selbstverpflichtungserklärung abgegeben haben. Das ist für uns eine unbefriedigende Situation. Es ist aber so, dass wir beim Presserat freiwillige Selbstregulierung betreiben.
Und das ist natürlich auch ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte. Danke Ihnen, Herr Potak, dass Sie für uns Rede und Antwort standen. Roman Potak war das, der neue Geschäftsführer des Presserats, des Selbstkontrollorgans der Printmedien. Und wir bleiben noch bei den Printmedien. Waren Sie heute denn schon mal am Kiosk und ist Ihnen da aufgefallen, dass es ein neues Magazin aus dem Hause Spiegel gibt? Das hat das Hamburger Nachrichtenmagazin ja schon öfter gemacht. Spiegel Geschichte, Dein Spiegel oder Spiegel Wissen heißen einige dieser publizistischen Ableger. Das Neue heißt jetzt Lesezeichen und will mit den besten Reportagen, Porträts und Analysen glänzen, heißt es, und das im Post-Relotius-Zeitalter. Annika Schneider hat das Heft für uns hier mit ins Studio gebracht. Ich sehe es hier vor ihr liegen. Das sieht so ein bisschen anders aus als der Spiegel, das Spiegelformat, das wir sonst gewöhnt sind.
Ich würde sagen, das hat eher etwas von einem großen Taschenbuch. Also das Format von Lesezeichen ist kleiner als das Wochenmagazin. Das Papier ist hochwertiger, das ist etwas dicker. Eher was fürs Bücherregal als fürs Altpapier, würde ich sagen. Da sind keine neuen Geschichten drin, sondern der Spiegel sammelt darin Artikel, die im Wochenmagazin schon erschienen sind. Also ein Sammelband mit langen und zeitlosen Geschichten, in denen es eben nicht um tagesaktuelle Ereignisse, sondern um die Hintergründe geht.
Wie hat denn die Redaktion diese besten Geschichten ausgewählt?
Sie hat ihre Leserinnen und Leser gefragt. Da gab es letztes Jahr eine große Online-Umfrage. Da durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Lieblingsgeschichten küren. Und im November sind dann 6 Leserinnen und Leser für einen Tag nach Hamburg gereist, in die Spiegelredaktion, und haben zusammen mit den Journalistinnen und Journalisten die 18 Texte ausgesucht, die es ins Heft geschafft haben. Normalerweise entscheiden ja Heftmacher, was sie für relevant genug halten, dass es ins Magazin reinkommt. Und diesmal hat eben die Zielgruppe entschieden. Das Interesse daran war wohl sehr groß. Laut Spiegel haben über 3000 Menschen bei der Online-Befragung mitgemacht und viele haben dann auch in die Fragebögen ausführlich Kommentare und Erklärungen reingeschrieben. Es scheint also, dass auch bei so einem etablierten Medium wie dem Spiegel das Interesse von Leserinnen und Lesern groß ist, sich einzubringen und mitzugestalten.
Gab es denn bei der Themenauswahl auch Überraschungen?
Ja und nein. Also die Themen, die sich darin finden, das sind kontroverse Themen, die generell gerade viel diskutiert werden. Da geht es zum Beispiel ums Clan-Milieu, um das Bienensterben, um den Brexit, quer durch alle Ressorts. Den ersten Platz im Leservoting, den hat allerdings ein eher unpolitisches Thema belegt. Und das hat die Redaktion dann schon überrascht, wie sie online schreibt. Es war nämlich der Artikel einer Journalistin über ihren Alltag mit ihrem demenzkranken Ehemann. Und das ist dann eher ein Erfahrungsbericht. Und auch bei der Darstellungsform gab es für die Redaktion eine Überraschung. Denn es hat kein einziges Interview ins Heft geschafft, obwohl der Spiegel ja regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner interviewt. In der Jury gab es da wohl die Meinung, dass viele von den Interviewten sich vor allem in so einem Artikel selbst darstellen wollen und der Erkenntnisgewinn eher gering ist. Das hat mir zumindest die zuständige Redakteurin vom Spiegel so erzählt.
Im vergangenen Jahr war der Spiegel ja vor allem damit beschäftigt, aufzuarbeiten, wie der Journalist Klaas Relotius erfundene Geschichten im Magazin platzieren konnte. Ist das Heft jetzt auf eine Reaktion darauf, indem die Redaktion die eigenen Recherchequalitäten nochmal darstellen will?
Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Relotius-Skandal und dem neuen Magazin, den stelle ich nicht her, den stellt auch der Spiegel nicht her. Aber es ist schon so, dass sich das Heft nochmal hinter diese Stilform der Reportage stellt. An dieser Erzählweise mit ihren vielen Details und Szenen gab es ja ganz grundsätzliche Kritik, nachdem Relotius entlarvt worden ist. Zum Beispiel zur Frage, wie literarisch journalistische Texte sein dürfen. Und da ist quasi jetzt nochmal ein Ausrufezeichen vom Spiegel dahinter. Wir machen ein Heft, wo sehr viele Reportagen, nicht nur, aber sehr viele Reportagen drin sind.
Wie geht's jetzt weiter mit dem Lesezeichen?
Das Heft erscheint ab jetzt zweimal im Jahr. Die nächste Ausgabe kommt im Herbst und ab Mai kann man dann wieder über die nächsten Themen abstimmen. Für den Spiegel macht das natürlich wirtschaftlich Sinn. Die Spiegelrecherchen sind ja oft sehr aufwendig und das ist eine gute Möglichkeit, die Geschichten, die daraus entstehen, dann noch einmal wiederzuverwerten. Mit knapp 10 Euro ist das Heft allerdings auch fast doppelt so teuer wie das Wochenmagazin vom Spiegel.
Danke für diesen Einblick in das neue Magazin des Spiegel Lesezeichen. Annika Schneider hat das für uns gemacht. US-Präsident Trump hat es vorgemacht. Mit seinen Tweets gehörte er zu den Ersten, der seine politischen Anliegen gezielt an den Leitmedien vorbei, an den Mann oder an die Frau brachte. Dass das jetzt auch Anwälte in laufenden Verfahren tun, hat ein Geschmäckle. Wie weit dürfen sie dabei gehen? Michael Borgers über Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Öffentlichkeitsarbeit für Juristen am Beispiel eines Verfahrens, das in diesem Jahr für viel Aufmerksamkeit sorgen wird.
Wer hat den CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet? Diese Frage schien zunächst geklärt. Stefan E., bei dem die Bundesstaatsanwaltschaft von einem rechtsextremen Hintergrund ausgeht, hatte die Tat kurz nach seiner Verhaftung gestanden. Doch dann kam die Wende, wie sein Anwalt, der als Pflichtverteidiger bestellte Markus Hanick, in seinem YouTube-Kanal erklärt.
Ich habe mich mit dem Mandanten unterhalten und mir ist sehr schnell klar geworden, dass das erste Geständnis falsch war.
Hanick steht, während er über den Fall spricht, vor der Justizvollzugsanstalt, vor dem Gefängnis in Kassel, wo Stefan E. in Untersuchungshaft sitzt. Leger gekleidet, in Kapuzenpullover und Winterjacke, verspricht er auch in Zukunft über den Fortgang des Verfahrens zu berichten.
So wollen wir den Prozess öffentlich begleiten und so wollen wir ihn auch medial auswerten. Wir denken, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat und ein Interesse daran hat, zu wissen, was in diesem Verfahren abgeht und passiert.
Aber darf Frank Hanick auf diesem Weg überhaupt über einen laufenden Prozess berichten? Wir zeigen das Video dem Kölner Juraprofessor Hans Prütting.
Das ist natürlich klar. Das ist jetzt hier natürlich eine Verteidigerstrategie, die, könnte ich mir vorstellen, mit dem Mandanten abgesprochen ist. Also insofern ist das... Ob das geschmacklich gut ist, ist eine andere Frage, aber rechtlich sicherlich zulässig, was er da macht. Ne? Das ist sicherlich möglich.
Prütting ist ein weltweit renommierter Jurist und Autor zahlreicher Standardkommentare. Zu seinen Fachgebieten gehören das anwaltliche Berufsrecht und das Verfahrensrecht. Grundsätzlich unterlägen Rechtsanwältinnen und Anwälte strengen Schranken, betont der 72-Jährige. Die Bundesrechtsanwaltsordnung sehe eine strikte Geheimhaltungspflicht vor.
Aber diese Geheimhaltungspflicht bezieht sich natürlich auf Dinge, die er erfahren hat, die über die Persönlichkeit seines Mandanten und die der Mandant nicht nach außen getragen haben will.
Genau hier läge die Grenze für den Anwalt.
Also wenn er im Grunde sozusagen eine andere Version findet, erfindet, wie auch immer, die dürfte er so nicht ausplaudern, solange er den Mandanten nicht hinter sich hat.
Meist jedoch würde sich der Berufsstand an seine Regeln halten, erklärt Prütting. Allerdings könne das Internet mit seinen Möglichkeiten auch negative Folgen mit sich bringen.
Ich beobachte an verschiedenen Stellen eigentlich mit einem gewissen Bedauern, dass neue Medien benutzt werden und dabei, ich will es mal vorsichtig sagen, nicht immer vorher nachgedacht wird, ob das rechtlich zulässig, ob das richtig, ob das vernünftig war.
Eine Art Pionier unter Anwältinnen und Anwälten im Umgang mit neuen Medien ist Christian Solmecke aus Köln. Wer im Internet nach Antworten auf rechtliche Fragen sucht, landet schnell bei ihm.
Als ich vor 10 Jahren mit YouTube begonnen habe, da wurde ich natürlich von den Anwaltskollegen noch ziemlich belächelt. Damals war YouTube eher eine Plattform für Kinder und man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass man darüber auch Geschäft erzeugen kann.
Doch das habe sich geändert. Seine Kanzlei habe über YouTube mehr als 10.000 Mandate akquiriert, sagt Solmecke. Seine neuesten Geschäftsideen und Felder heißen Instagram und TikTok. Die Zeiten, in denen sich Anwälte nur ein Schild an die Tür machen mussten, seien vorüber, findet er.
Man muss schon auf sich aufmerksam machen, wenn man noch an Mandatsgeschäft kommen will.
Und wenn er Mandanten vertrete, gehe es auch darum, öffentlich für sie zu kämpfen. Sich dann auch zu laufenden Verfahren zu äußern, sei ein sensibler Bereich, komme aber auch vor. Auf keinen Fall dürfe er als Anwalt bewusste Unwahrheiten in die Welt setzen. Aber natürlich gehe es auch darum, die Öffentlichkeit in die eine oder andere Richtung zu lenken, räumt Solmecke ein.
Und da macht es eigentlich keinen Unterschied, ob man sich gegenüber klassischen Medien äußert oder auf den eigenen Kanälen. Wobei es natürlich leichter ist, eine Meinung zu verbreiten auf eigenen Kanälen, denn da gibt es keinen Journalisten, der das Ganze nochmal gegencheckt und vielleicht ins rechte Licht rückt.
Die meisten seiner Berufskolleginnen und Kollegen erzielten über ihre sozialen Kanäle nicht die Reichweite klassischer Medien. Frank Hannig scheint diese Reichweite gar nicht erst zu brauchen. Der Dresdner Rechtsanwalt hat seinen YouTube-Kanal. Dort fragt er sich aus seiner juristischen Sicht, ob eine bestimmte Klimapolitik in die Diktatur führe, erklärt, warum auch Reichsbürger Waffen besitzen dürften und, immer wieder, warum er Journalistinnen und Journalisten misstraue. Unter anderem deshalb ziehe er im Fall seines Mandanten Stefan E., des mutmaßlichen Mörders von Walter Lübcke, diese Konsequenz.
Ich will erklären, was passiert in einem Prozess von derartigem öffentlichem Interesse. Das ist also der Grund, warum ich mich auf YouTube zurückgezogen habe und warum ich auch erklärt habe in einer Pressekonferenz vor kurzem, dass die Prozessberichterstattung aus meiner Sicht nur über YouTube erfolgen wird.
Einzelinterviews zu Prozesstagen werde er deshalb nicht geben. Das Verwenden von O-Tönen aus seinen YouTube-Videos, wie in diesem Beitrag, hat er ausdrücklich erlaubt.
Wenn Anwälte ihre eigenen YouTube-Kanäle haben, Michael Borgers berichtete. Ein neues Ärgernis sorgt für Reibung zwischen ARD und ZDF. Das Erste möchte gern sein Nachrichtenformat, die Tagesthemen verlängern und die regionale Berichterstattung ausweiten. Und zwar erstmal an den Freitagen. Und das kollidiert allerdings mit dem Nachrichtenmagazin des Zweiten, dem Heute-Journal, und zwar 15 Minuten lang. Minuten, die jetzt beim ZDF für Aufregung sorgen. Das ZDF beruft sich auf die Staatsverträge zwischen ARD und ZDF. Danach sollen sich die beiden Sender um Einvernehmen bei der Programmierung bemühen, besonders bei den Nachrichtensendungen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir ein bisschen Klarheit in diese Angelegenheit bringen können. Und dafür bin ich mit Reinhard Becker verbunden. Er ist Chefredakteur der ARD. Grüße, Herr Becker.
Grüße, Frau Köster.
Herr Becker, sind diese Entscheidungen, von denen ich gerade gesprochen habe, final? Also ist das jetzt klar?
Dass wir die Tagesthemen am Freitag verlängern werden, ist klar. In der Tat, Sie haben es ja richtig beschrieben, in beiden Staatsverträgen übrigens von ARD und ZDF steht drin, dass wir uns bei Programmentscheidungen, insbesondere bei Schemaveränderungen, um Einvernehmen bemühen müssen. Das ist nur ein bisschen eine interpretationsfähige Formulierung, um das mal so auszudrücken. Wir haben einen Anspruch. Wir wollen natürlich unsere Zuschauer, unsere Klientel bestmöglich informieren. Und wir stellen fest, seit einiger Zeit ein durchaus gestiegenes Informationsbedürfnis bei der Bevölkerung, bei unseren Kunden sozusagen. Und wir stellen auch fest, dass der Freitag immer mehr ein sehr nachrichtenstarker Tag geworden ist. Da fangen Parteitage an, da fangen Gipfel an. Da sind viele politische Entscheidungen, wenn Sie nur mal an Brüssel-Gipfel, die oft freitags beginnen, freitags auch entscheidende Sitzungen haben, denken. Und Ähnliches, der Bundesrat tagt immer freitags. Das sind alles Dinge, die wir in unserer sehr kurzen Tagesthemensendung kaum noch adäquat abbilden können. Deshalb sagen wir, und deshalb haben wir auch gesagt, möchten wir die Tagesthemen am Freitag verlängern. Im Übrigen will ich einen Punkt sagen, das ZDF hat vor einiger Zeit das Heute-Journal am Sonntag verlängert und genau das begründet mit dem gestiegenen Informationsbedürfnis der Zuschauer. Das sehen wir ganz genauso.
Haben Sie denn vorab, bevor Sie diese Pläne gehabt haben, sich ein wenig darüber ausgetauscht mit dem ZDF? Denn das legen ja diese Staatsverträge so ein bisschen nahe, dass man nicht so offen in Konkurrenz tritt, sondern da ein bisschen schaut, dass man sich nicht zu sehr wehtut.
Ja, das Schema unserer beiden Sender und unserer beiden Programme ist ja bekannt. Und dass wir da häufiger in Kollisionen kommen, das passiert auch immer wieder, wenn wir oder eben auch das ZDF mal die Hauptnachrichtensendung verlegen müssen, weil wir ein Live-Sportereignis haben, weil wir andere Dinge haben. Das kommt immer wieder vor. Wir haben, wie gesagt, festgestellt, dass der Freitag kaum noch adäquat abzubilden ist in unserer Hauptnachrichtensendung. Und darüber haben wir dann natürlich auch das ZDF informiert. Die waren nicht amüsiert, um das mal so auszudrücken, aber das waren wir ehrlich gesagt umgekehrt bei der Ausweitung des Heute-Journals auch nicht.
Jetzt sagt man ja langläufig immer, dass es für Nachrichtenformate besonders wichtig ist, feste Sendezeiten für die Wiedererkennung der Zuschauer und Zuschauerinnen zu haben. Ist das denn in den heutigen Zeiten überhaupt noch so bindend? Schauen nicht viel mehr Leute mittlerweile Mediathek?
Ja, das natürlich nimmt die Mediatheksnutzung zu, und zwar täglich, wöchentlich, monatlich, das stellen wir fest. Wir sind ja laufend auch in der Untersuchung des Zuschauerverhaltens, das ist ganz klar. Aber es ist immer noch festzustellen, dass lineare Fernsehen hat eine feste Stammseherschaft und die wollen natürlich auch ein bestimmtes Raster haben. Die orientieren sich teilweise immer noch an Sendezeiten. Nehmen Sie als Beispiel, ich meine, das ist das herausragende Beispiel, die 20 Uhr Tagesschau. Das ist die zentrale Nachrichtenzeit und damit sind ganze Generationen von Bundesbürgern sozusagen sozialisiert worden.
Wie sehen Sie das für die Zukunft? Wenn Sie selber sagen, dass die Staatsverträge legen das nahe, wird da vielleicht eine Klage auf Sie zukommen?
Ja, das müssen wir abwarten, ob das ZDF wirklich so weit geht, zu klagen. Da bin ich mir nicht so sicher, denn es hat in der Vergangenheit immer mal wieder so Streitfälle gegeben. Ich erinnere mich an 2005, als wir mal eine größere Schemaänderung hatten. Und am Ende hat es ein Gipfelgespräch der ARD-Intendanten mit dem ZDF-Intendanten und Direktoren gegeben. Und man hat sich dann geeinigt, aber unserem Wunsch, unsere Zuschauer bestmöglich zu informieren, der ist da und ich glaube, den kann man nicht einfach so vom Tisch wischen.
Und daran halten Sie auch fest?
Daran halten wir fest.
Vielen Dank für diese Informationen an Reinhard Becker, Chefredakteur der ARD, zum Streit um die geplante Verlängerung der Tagesthemen am Freitagabend.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Steffen Gauks, ich bin der Redaktionsleiter der WAZ in Gelsenkirchen und unsere Schlagzeile morgen lautet: Unfallzahlen knacken die Marke von 10.000. Wir berichten morgen über die Verkehrsunfallstatistik und die weist für Gelsenkirchen keine erfreulichen Zahlen aus. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, damit auch die Zahl der Verletzten. Und wir beleuchten mal, warum das so ist und liefern alle Zahlen und Fakten zu diesem Thema.
Und damit geht Medias Res für heute zu Ende. Für das Team verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Köster. Jetzt geht's weiter mit der Kultur und dem Büchermarkt. Da können Sie sich auf diverse Neuerscheinungen, die besprochen werden, freuen.